Schön, wieder bei euch zu sein. 6 lange Wochen. Und die sind vergangen, verpufft wie nichts, oder? Also, und schon hat uns der Alltag wieder. Die erste Woche ist vorbei und ich bin schon wieder ganz schön durchgenudelt. Aber es sind nicht nur 6 Wochen vergangen, sondern es ist ein ganzes Jahr vergangen, als ich genau auch nach meinen Ferien hier stand und meinen Predigtdienst tat. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch daran. Und ich habe auch damals davon erzählt, was wir im Urlaub gemacht haben. Vielleicht, wenn du nicht dabei warst oder wenn du dabei warst und ich dir auf die Sprünge helfen soll, dann sage ich, wir haben es wieder getan. Wir haben wieder Campingurlaub gemacht. Ich sage mal das Stichwort. Katzenklo. Ja? Jetzt kommen so die einzelnen Erinnerungen doch mal. Ne? Ja? Katzenklo. Also es war Campingurlaub wieder in Holland. Und tja, es ist halt oft doch so, die Dinge, die man nicht so sehr liebt, tut man doch immer wieder. Naja, klar, Apartment ist halt auch viel teurer, aber auch viel bequemer. Und so hat Lea dann auch dieses Jahr wieder unser Katzenklo mitgenommen. Ich weiß nicht, ich erkläre es mal kurz. Ja, für Campingleute, die dann zum Beispiel spät in der Nacht oder bei Wind und Wetter und Regen nicht mehr auf das Gemeinschaftsklo gehen wollen, da gibt es so ein Eimerchen. Da gibt es einen Deckel für. Ja, und dann tut man ein bisschen Katzenstreu rein und den Rest könnt ihr euch vorstellen. Ja, ich meine, was glaubst du, habe ich es benutzt? Ja oder nein?
Ja.
Ja, einmal. Vielleicht auch zweimal, aber nur im Notfall. Nur mitten in der Nacht, wenn es eisekalt war. Wirklich, nur ausnahmsweise. Tja, da gibt es ja so einen Spruch im Volksmund, es gibt kein größer Leid, als was man sich selbst andeutet. Ne? Also ich meine, hätten wir ja vielleicht auch nicht machen müssen. Aber so hatten wir auch 2 wunderschöne Wochen in Holland. Es war total toll, aber wir haben auch ein wenig gelitten. Ein bisschen unter der mangelnden Hygiene, ein wenig unter der Unbequemlichkeit, ein bisschen unter den kalten Nächten und dem unkomfortablen Bett, ein wenig unter den Regenzeiten, die hatten wir auch, klar, Nordseeklima. Aber wir hatten noch Sonne, wie man sieht. Vielleicht kannst du das ein bisschen nachvollziehen. Vielleicht denkst du dir aber auch, was stellen die sich eigentlich so an? Die hatten wenigstens Urlaub. Das ist ja nichts im Vergleich zu dem, was ich gerade durchmache. Und wahrscheinlich hast du da auch gerade recht. Was belastet dich im Augenblick? Was bedrückt dich? Was ist dein aktuelles Leiden? Oder ist es das anderer Menschen, was dich mitnimmt, was dich belastet, was dich berührt? Vielleicht bist du selber schwer krank oder du kennst jemanden, der schwer krank ist. Du kämpfst mit dieser Krankheit, nennen sie Krebs, Alzheimer, Gicht, Allergie oder Depression. Vielleicht leidest du unter einer Sucht, die dich vollkommen im Griff hat, dich und deine Familie belastet, die Familie vielleicht sogar fast sprengt. Völlig egal, ob du das Alkoholsucht, Drogensucht, Sexsucht, Vergnügungssucht oder Internetsucht nennst. Vielleicht leidest du gerade unter Einsamkeit, unter einer Trennung. Vielleicht leidest du unter einem Todesfall, einer Trennung für immer. Vielleicht leidest du unter einem anstrengenden Chef und miesen Kollegen. Vielleicht leidest du aber auch darunter, dass du dich vor den Menschen zu Gott bekennst. Dass du ihnen von ihm erzählst, von dir und deinem Leben mit ihm, mit Jesus Christus, von deinem Glauben. Und dass sie dich dafür auslachen, verspotten, vielleicht nicht ernst nehmen. Zumindest vielleicht nicht nur ernst nehmen oder auch für verrückt erklären. Also es gibt einige Dinge, die mich belasten und die will ich euch gar nicht alle erzählen. Aber ich will euch eine Sache erzählen, die mich belastet, die mich mitnimmt. Ich leide unter heftigen Mitleid mit einem lieben Menschen. Er heißt Stefan und keiner von euch kennt ihn, aber er sitzt im Rollstuhl. Er ist ein Kontergan-Opfer. Die einen oder anderen, die Älteren unter euch kennen das vielleicht noch, diese Geschichte Mitte, Ende der 50er Jahre, 60er Jahre. Da gab es ein berühmtes Schmerz- und Beruhigungsmittel. Kontergan war der Markenname und es wurde besonders gerne und oft von schwangeren Frauen genommen, während der Schwangerschaft. Und die Folge, schreckliche Nebenwirkungen kamen vor, dass missgebildete Kinder auf die Welt kamen, ohne Arme, ohne Beine oder verkrüppelt und was auch immer. Und so hat es auch den Stefan erwischt. Hat halt die Arme nur bis hier und keine vernünftigen Beine, Füße, aber muss halt sein Leben im Rollstuhl verbringen. Und ist immer auf fremde Hilfe angewiesen. Ich kenne ihn eigentlich nicht mal besonders gut und wir sind auch nicht befreundet im engen Sinn, aber immer wenn wir uns sehen, unterhalten uns toll und ich habe den einfach ins Herz geschlossen. Ich mag den, das ist ein total lieber Kerl. Wirklich freundlich, liebenswert, sympathisch. Und irgendwann in irgendeinem unserer Gespräche sind wir auch auf Gott gekommen und meinen Glauben. Und ich habe ihm von mir erzählt und was ich so denke und glaube und fühle. Und dann hat er mir gesagt, dass er so sein eigenes Verhältnis zu Gott habe. Und dass er ihm immer wieder diese Frage stelle und immer wieder vorwerfe, warum Gott ihm das, und er sagte dann, diese ganze Scheiße angetan habe. Ich hatte mich dann, also ich habe mir schon früher immer die Frage gestellt, wie antworte ich denn eigentlich so jemandem? Wie reagiere ich dann? Was sage ich ihm? Wie soll ich in solchen Situationen reagieren? Was soll ich den Menschen sagen? Und ich habe ihm dann in etwa so geantwortet, dass ich mir sicher sei, dass das Leid kein Teil der ursprünglichen Schöpfungsordnung Gottes ist. Seine Welt, die ursprüngliche Welt, war gut. Es gab einfach kein Leid. Und das Leid kam erst durch einen Angriff, durch ein feindliches Eindringen von außen in diese Welt. Diese wunderbare Welt Gottes von Adam und Eva. Und wenn dann die Rückfrage kommt, Stefan hat sie, glaube ich, nicht gestellt, aber was würde ich sagen? Ja, die Rückfrage, warum hat Gott denn überhaupt diesen Angriff auf diese heile Welt zugelassen? Warum hat er denn nicht eingegriffen? Warum hat er nicht reagiert? Dann denke ich, er hat den Menschen, seinen Kindern, die er über alles liebt, die absolute Freiheit überlassen. Die Entscheidungsfreiheit, ihn zu lieben oder ihn nicht zu lieben. Das zuzulassen oder nicht zu lassen. Freier Wille. Erzwungene Liebe ist keine Liebe. Gott lässt dir die freie Wahl, ihn zu lieben oder ihn nicht zu lieben. Gott hätte durch irgendein Wunder diesen Angriff des Teufels verhindern können. Er hätte was machen können, natürlich. Er hätte diese Folge dieser Sünde von Adam und Eva beseitigen können. Aber das hätte nichts genützt, wenn er nicht gleichzeitig bereit gewesen wäre, die Folgen der nächsten, der zweiten, der dritten, der vierten Sünde zu beseitigen. Und ständig einzugreifen. Permanentes, korrektives, göttliches Handeln. Und hätten die Wunder irgendwann aufgehört, dann stehen wir wieder da, wo wir heute stehen. Die Folge seines göttlichen, ständigen Eingreifens, seines ständigen Handelns, wäre eine Welt ohne Entscheidungsfreiheit. Ohne Wahlmöglichkeit, ohne echte Alternative. Weil alles durch ihn geregelt wäre. Und aus dieser Freiheit heraus entstehen eben die Resultate der eigenen Entscheidungen oder der Entscheidungen anderer Menschen. Man kann es auch anders ausdrücken. Leid folgt, unter Umständen nicht immer, aber eigenen Sünden, wie Egoismus, Habgier, böse Lust, Hochmut, Jähzorn, Sucht und so weiter. Ich kann die Kette unendlich fortsetzen. Oder die Sünden Dritter, die dann die Menschen treffen. Mord, Ehebruch, Diebstahl, sexueller Missbrauch, lieblose Eltern, rücksichtsloses Fahrverhalten, Trunksucht am Steuer, Verleumdung, Herzlosigkeit, Egoismus, denk dir alles aus. Und ich habe dem Stefan dann auch gesagt, dass es nach meiner Meinung nicht Gott war, der ihm das angetan hat, sondern dass es rücksichtslose, egoistische, habgierige, hochmütige und gleichgültige Menschen bei der Firma Schwarzpharma waren, die ihm das angetan haben. Die das Medikament auf den Markt gebracht haben und nicht wieder rausgenommen haben, als man schon über die Nebenwirkungen wusste. Ich weiß nicht, ob Stefan das überzeugt hat. Aber ich fand es wichtig, ich fand es an dieser Stelle wichtig, Gott zu verteidigen. Aber das Thema Leid hat mich sowieso schon immer interessiert und unabhängig von diesem Gespräch habe ich mir mal die Bibel angeschaut, wie Gott sich zu dem Thema Leiden verhält. Und ich bin auf den Text in Römer 8, 18 gestoßen. Dort heißt es, ich bin ganz sicher, sagt Paulus, ich bin ganz sicher, dass alles, was wir zurzeit erleiden, nichts ist. Verglichen mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken möchte. Ich bin sicher, ganz sicher, dass alles, was wir zurzeit erleiden, nichts ist. Verglichen mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken möchte. Was soll das bedeuten? Soll es sich um einen starken Trost handeln, das, was er den Römern da schreibt? Also ich weiß nicht, ob ich das dem Stefan hätte sagen sollen. Ob er dies wirklich als Trost empfunden hätte. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass er das als unverschämt hätte empfinden können. Denn bedeutet das nicht auch, dass der Paulus da sagt, oder dass ich ihm gesagt hätte, hör mal zu, dein Leiden, das ist nichts. Stell dich mal bitte nicht so an. Soll ich so jemandem antworten, so versuchen, jemanden zu trösten, der zum Beispiel Tag aus, Tag ein seine schwerkranke Mutter pflegt, den schwerkranken, dementen Vater, ihn verpflegt und versorgt und unter dieser schweren Last fast zusammenbricht? Stell dich doch nicht so an, das ist doch nichts im Vergleich zu dem. Ich habe mich also gefragt, was möchte Paulus eigentlich damit sagen, dass Leiden nichts ist im Vergleich zur Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken möchte? In der Elberfelder Bibel, das lese ich jetzt nur vor, steht dazu etwas anders. Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Die Leiden der jetzigen Zeit fallen nicht ins Gewicht gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Da wird irgendwie deutlich, finde ich, an dem Text, dass hier zwei Zustände, zwei persönliche und zwei zeitliche Zustände gegenübergestellt werden. Die Leiden eines Menschen in der jetzigen Zeit und dessen zukünftige Herrlichkeit. Zwei unterschiedliche Zustände in Gegenwart und Zukunft. Und dann ist es mir klar geworden, das ist ein Versprechen Gottes für später, für irgendwann. Das ist eine großartige Zukunft eine großartige Zusage für deine Zukunft. Irgendwann, eines Tages, schenkt er dir seine Herrlichkeit. Es wird herrlich für dich sein und jeder wird es sehen können. Jeder Mann kann es an dir sehen. Es wird offenbar für jedermann. Und dieser Zeitpunkt wird sein, wenn Jesus Christus wiederkommt. Dieser Tag wird sein, wenn Gott den neuen Himmel und die neue Erde schaffen wird. Dann wird Gott alle deine Tränen trocknen und der Tod wird keine Macht mehr haben. Leid, Klage und Schmerzen wird es nicht mehr geben. Denn was einmal war, wird für immer vorbei sein. So steht es in der Offenbarung. Du wirst in Ewigkeit bei Gott sein und er bei dir. Das ist die große Hoffnung, auf die du alles setzen darfst. Denn Gott hält immer, was er verspricht. Und mit diesen herrlichen Aussichten sind die Leiden der jetzigen Zeit tatsächlich nicht mal wert, verglichen zu werden. Gott wird dich für alles Leid entschädigen. Was für ein riesiger Trost. Aber bis dahin, in dieser Zwischenzeit, was nützt dir diese Ankündigung des Paulus? Was nützt dir Gottes Versprechen jetzt heute und hier? In deinem täglichen Leben, in deinen tatsächlichen Lebensumständen. Vielleicht tröstet es dich oder vielleicht kannst du andere damit trösten, wenn ich dir sage, dass Gott auch oft durch Leiden wirkt und die Dinge zum Guten wendet oder zum Guten gebraucht. Diejenigen, die Jesus Christus ans Kreuz genagelt haben, wollten Böses. Sie wollten ihm Schreckliches zufügen. Aber Gottes Plan war, dieses Vorhaben zum Guten zu wenden, nämlich zur Errettung vieler Menschen. Also denk nochmal drüber nach, ob manches Leid, das dir oder in deinem Umfeld Menschen widerfahren ist, sich für dich selbst oder für Dritte im Nachhinein, wenn du zurückschaust, nicht doch als positiv dargestellt hat, weil Gott etwas Gutes daraus gemacht hat, es zum Guten gewendet hat. Manche Menschen finden erst durch Leid und Schmerz zu Gott. Das ist nicht von mir, ich habe das mal gelesen, dass der Schmerz als Megafon Gottes ein furchtbares Instrument ist, das zwar sehr wohl zu einer endgültigen Ablehnung Gottes führen kann, das aber sehr oft die einzige Möglichkeit für einen bestimmten Menschen ist, zu Gott zu finden. Vielleicht tröstet es dich aber auch, oder du kannst andere damit trösten, wenn du darüber nachdenkst, dass Gott dich auch schon jetzt, hier und aktuell, mit seinem Segen beschenkt. Dem Stefan habe ich dazu was gesagt. Ich habe ihn darauf aufmerksam gemacht, dass er nach meiner Meinung gesegnet ist. Er ist ein beliebter Mann. Er hat Freunde. Er ist beruflich erfolgreich. Und er hat eine wunderschöne Ehefrau, die sich ja mit Hingabe und Treu um ihn kümmert und ihn versorgt. Kleine Anekdote am Rande. Die beiden haben sich kennengelernt übers Internet. Sie ist auch eine philippinische Frau. Da ist der Berührungspunkt bei uns. Und die haben sich so übers Internet kennengelernt und er hat ihr immer nur Bilder bis hier gezeigt. Und als sie sich treffen wollten, musste er ja wohl über mal ein Ganzbildfoto schicken. Und wisst ihr, was sie gesagt hat? Naja, da kann er mir wenigstens nicht weglaufen. Was für ein Segen diese Frau, oder? Schau dich um in deinem Leben und such den Segen, der jetzt schon von Gott kommt. Und vor allen Dingen, du bist Segen für andere. Du kannst Segen sein und Menschen trösten. Allein schon, indem du mit ihnen leidest, indem du dein Mitgefühl zeigst. Und das, meine Lieben, das ist für mich das größte Trostpflaster von allen. Die Tatsache, dass auch Gott mit dir leidet. Er ist nicht immun gegen das Leid. Es ist ihm nicht egal, es ist ihm nicht gleichgültig, dass es dir schlecht geht. Er ist nicht unbeteiligt, schaut teilnahmslos zu und sagt, naja, die armen Kinderchen habe ich so halt geschaffen, jetzt haben sie Pech, jetzt müssen sie leiden. Nein, er leidet mit. Er weiß nicht nur Bescheid über das Leid. Er hat es selbst erfahren. Er hat den schlimmsten aller Tode erlitten, am Kreuz, gequält, gepeinigt, verachtet und geschunden. Dein Gott weiß, was du fühlst, wenn du leidest. Du bist mit deinem Schmerz, mit keinem deiner Leiden alleine. Er ist voller Mitleid im wahrsten Sinne des Wortes. Dein Gott leidet mit dir. Und dafür möchte ich euch gerne Gott im Gebet danken. Ich bitte euch aufzustehen. Großer Gott, Herr Jesus Christus, es ist ein schwieriges Thema, das Leiden, und es berührt viele. Eigentlich hat jeder irgendetwas, was ihn betrifft und leiden lässt, Herr. Und es ist so wichtig zu wissen, dass das gar nicht dein Wille ist, Herr. Es ist gar nicht so, dass du das Leiden in die Welt gesetzt hast, Herr. Und es ist so schön zu wissen, dass du das auf dich genommen hast, dieses Leid, damit wir einmal nicht mehr leiden müssen. Du hast uns etwas versprochen, Herr. Und wir sind ganz sicher, das wirst du einlösen. Du hast immer dein Wort gehalten, Herr. Und wir warten auf diesen herrlichen Tag, wo all das, was uns hier begegnet, all das, was uns traurig macht, jeder hier im Raum hat irgendetwas, was ihn belastet, dass das ein für alle Mal, für immer und ewig vorbei ist, Herr. Und darauf warten wir, und dafür danken wir dir. Im Namen Jesu. Amen.